Es ist die fünfte Ausgabe der Thüringer Zustände und zu Beginn nähern wir uns mal optisch, denn wir haben hier diese Ausgabe vor uns liegen so und auf dem Titelbild sehe ich einen Riss im Boden. Also tut sich so eine Kluft auf, so eine Schlucht, der führt in die Tiefe. Ja, wie steht denn dieser Riss im Zusammenhang mit dem Thema der Studie, also dem politischen Klima in Thüringen?
Die grafische Gestaltung, das ist immer eine große, große Herausforderung. Also wie stellt man eigentlich die Inhalte dar? Was will man eigentlich schon grafisch vorbereiten, was da drin quasi vorkommt? Und ich glaube, wenn wir auf das Jahr 2024 gucken, dann kann man durchaus von einem Riss sprechen, ne? Also wir haben Polarisierungseffekte, die sehen wir schon seit vielen Jahren. Und auf die machen wir auch regelmäßig in den unterschiedlichen Ausgaben oder in der eigenen Arbeit der Projekte auch deutlich, dass es die gibt. Aber ich glaube, so offenkundig, wie das im letzten Jahr zutage getreten ist, zum Beispiel durch die verschiedenen Wahlen, aber nicht nur, also das Jahr 24 erschöpft sich nicht in den Wahlen, die es da gab, aber so ein offenkundig auftretender Riss, den es innerhalb der Gesellschaft gibt, der aber auch noch nicht vollendet ist, auch das ist grafisch wichtiger Bestandteil dieser Ausgabe, aber eine Kluft, die sich da auftut, von der kann man schon sehr deutlich sprechen.
Die Thüringer Zustände umfassen fast 100 Seiten. Das sind 12 Texte von mehr als 20 Autoren und Autorinnen, eine ganze Menge. Und wenn wir so auf die Themen blicken, dann liegt der Fokus da vor allem auf den Wahlen, auf den Landtagswahlen in Thüringen, den Wahlergebnissen der AfD. Aber auch Themen wie Gewalt und Angriffe von rechts kommen vor, Hate Speech im Netz, Antisemitismus, jugendlicher Rechtsruck, rechtsoffene Wählergruppen, aber auch Queerfeindlichkeit und nicht zuletzt auch der Gerichtsprozess rund um die rechte Gruppe Knockout 51. Also eine ganze Menge Themen, viele Texte. Ihr als Mobit habt die Thüringer Zustände mit herausgegeben. Wie ist denn das im Prozess des Schreibens? Wie ergibt sich denn aus den ganz verschiedenen Perspektiven der Menschen, die schreiben, dann so ein Gesamtbild des politischen Klimas in Thüringen?
Also wir fangen ja an mit dem Verfassen der Ausgabe immer so zu Beginn des letzten Quartals des laufenden Jahres. Und es gibt natürlich ein paar Klassiker, in Anführungszeichen. Also der Mobit-Jahresbericht ist immer drin. Es gibt ja die Jahresberichte von Esra, die zum Beispiel immer drin sind. Es gibt diese verschiedenen Berichte, die einfach aus der Arbeit der verschiedenen Projekte resultieren, die immer mit dabei sind. Und dann wissen wir ja ungefähr auch schon zum Ende des Jahres, was wird wohl so das Schwerpunktthema. Gut, das ist jetzt bei dem Wahljahr nicht das allzu Überraschendste geworden. Aber wir gucken natürlich, da wir sehr gut vernetzt sind, alle miteinander in der Landschaft oder auch zu AutorInnen, zu Journalisten, JournalistInnen, die ja auch hin und wieder mal schreiben, gucken wir, was könnten so Themen sein, die sehr markant waren, wenn man quasi auf den Phänomenbereich Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit schaut, und laden dann quasi ein. Also schreiben Projekte, AutorInnen, Einzelpersonen, Bündnisse, die ja auch durchaus mal vorkommen, die laden wir quasi dazu ein mit: Hey, hättet ihr einen Beitrag zu einem Thema XY, was wir uns vielleicht schon vorschwebt, oder in einer Region, wo wir sagen, da könnte es nochmal ein Schwerpunktthema geben. Und das gibt dann einen gewissen Rücklauf und dann arbeiten wir das alles ein.
So sind, wie gesagt, 12 Texte entstanden vom Team Mobit. Ist der Jahresrückblick mit dabei? Er trägt den Titel Wahlen und andere Begleiterscheinungen. Wir haben auch im letzten Jahr hier bei Radio Frei immer wieder über die Wahlen gesprochen. Warum gibt es welche Zustimmung auch zu rechtsextremen Parteien? Was sind denn die anderen Begleiterscheinungen, die euch wichtig waren?
Genau, ich könnte jetzt sagen, guckt euch die anderen Videos oder hört euch die anderen Sendungen wieder an. Genau, ihr findet sie in der Mediathek irgendwo. Na, also man muss sagen, dass all das, und das bildet, glaube ich, diese Ausgabe auch ab, was passiert, passiert nicht in Einzelaspekten, sondern wir sehen insgesamt eine extrem aktive, extreme Rechte, einen extremen Rechtsruck auf allen Ebenen und damit eben auch Folgen, die das Ganze hat. Und das heißt also eben wie Übergriffe und etc. Das heißt, wir können aber auch sehen, dass wenn wir auf das Jahr 2024 blicken, sind es natürlich nicht nur die Wahlergebnisse, die verschiedenen Wahlen. Wir hatten ja ganz viele von Landratswahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen, Landtagswahlen und so weiter. Sondern wir sehen auch, dass all das, was die extreme Rechte umgibt, ihre Netzwerke, also die neue Rechte, die Reichsbürger, dieses themenflexible Protestspektrum, was aus diesen Montagsdemonstrationen der Pandemiezeit rausgegangen ist, dass die auch wieder alle aktiv geworden sind, nochmal aktiv waren und rund um diese Wahlen natürlich auch ihre Veranstaltungen gemacht haben, irgendwelche Kongresse organisiert haben, Sachen veranstaltet haben, wie Demonstrationen und so. Das heißt, du konntest eigentlich sehen, 2024, dass dieses Wahljahr ganz massiv die Aktivitäten der extremen Rechten insgesamt herausgehoben hat. Dann gibt es so ein paar kleine Einschränkungen. dass sich im klassischen neonazistischen Bereich quasi so ein bisschen die Orte für Rechtsrockkonzerte verschoben haben, weil eine Immobilie nicht mehr zur Verfügung steht. Dann hat jemand anders es übernommen. Also das sind so die Sachen, die sich schieben, aber insgesamt eine extrem aktive rechte Szene, so auf allen Ebenen, könnte man fast sagen.
Ein weiterer Text, der aus der Feder von Mobit stammt, konkret von dir, Romy, bezieht sich auf rechtsoffene Wählergruppen. Was meint denn das in Thüringen?
Also mit Blick auf die Kommunalwahlen ist ja aufgefallen, dass es neben der CDU, die die Wahl knapp gewonnen hat, und der AfD, die auf dem zweiten Platz dahinter liegt, ja auch noch ein ganz anderer politischer Faktor eine Rolle spielt. Und das sind freie Wählergruppen, die da eben quasi summiert sind und die theoretisch den dritten Platz gemacht hätten, wäre es denn eine Partei, was es ja nicht ist. Es ist jetzt nicht hier so wie zum Beispiel in Bayern, oder hier gibt es ja auch die freien Wähler, sondern wir reden hier wirklich von einer Summe an kleinen lokalen Zusammenschlüssen, den sogenannten freien Wählergruppen. Und ich sag mal, ich komme aus Arnstadt und habe da schon seit meiner frühen Jugend Erfahrung mit freien Wählergruppen gemacht und auch in welche Richtung die sich positionieren können. Und in Arnstadt gab es schon eine sehr rechte freie Wählergruppe. Deswegen hat es mich damals eigentlich eher immer gewundert, warum es die AfD da jetzt noch gebraucht hat. Die hatten wir eigentlich schon vor Ort. Und deswegen war das so ein Phänomenbereich, den ich mir gerne immer schon mal angeguckt hätte und dafür aber immer nicht so richtig den Anlass hatte. Und als dann wir quasi einen kurzweiligen Kollegen dazu bekommen hatten, der gesagt hat, das ist so ein Thema, das interessiert ihn total. Wer ist denn da eigentlich alles unterwegs? Was sind da für Ideologien unterwegs? Was sind da für Menschen unterwegs? Es gibt ja ein sehr bekanntes Beispiel für eine freie Wählergemeinschaft, die sehr wohl dezidiert rechtsextrem ist. Das ist das Bündnis Zukunft Tilt-Bockhausen von Tommy Frank, das ja auch große Wellen geschlagen hat. Aber uns ging es in dem Text mal wirklich darum, nicht auf die klassischen allgemein Bekannten zu gucken, sondern wer ist denn da sonst noch so unterwegs und was ist eigentlich der Sinn hinter solchen freien Wählergemeinschaften und warum gibt es da sehr wohl sehr große Anknüpfungspunkte auch zu einer rechten bis hin zu extrem rechten Ideologie oder warum spielen die auch eine Rolle, wenn es darum geht, Parteiverdrossenheit, Institutionen, Misstrauen und all solche Phänomenbereiche, die AfD auch bespielt, eben zusätzlich auch nochmal lokal zu verstärken. Und darum geht es in dem Text. Wobei, eine ganz wichtige Anmerkung noch dazu. Damit sind natürlich, und das sagen wir auch immer wieder in dem Text, nicht alle freien Wählergemeinschaften gemeint. Also es gibt welche, die da, das ist ein kleiner Teil derer, die da unterwegs sind. Deswegen haben wir die auch konkret benannt. Wir wollen das auf gar keinen Fall missverstanden haben, dass das alle betrifft.
Was sich möglicherweise wie ein roter Faden auch durch die aktuellen Thüringer Zustände zieht, ist eine zunehmende Bereitschaft, auch rechtsextreme Parteien zu wählen oder auch Zustimmung zu rechtsextremen Positionen. Wie zeigt sich das denn beispielsweise in den Texten, die noch in den Thüringer Zuständen vorkommen, die jetzt von anderen Menschen als Mobit geschrieben wurden, beispielsweise wenn es um Antisemitismus geht oder Queerfeindlichkeit in Thüringen, Hate Speech im Netz? Wie sind da so die Ergebnisse und Befunde?
Also das ist das, was ich eben schon mal eingangs gesagt habe. Man sieht einfach, dass die gesellschaftliche Stimmung ganz konkrete Folgen hat. Also sie in der Realität passieren sozusagen. Das heißt, Handlungen folgen dem. Also rassistische Flüchtlingshetze bleibt eben nicht sozusagen ohne Folgen. Und das heißt, Esra hat so viele Angriffe dokumentiert wie noch nie, also über 200 im Jahr. Und der größte Teil davon, etwas über 100, sind rassistische Angriffe. Wir sehen, dass das Thema Queerfeindlichkeit in der extremen Rechten jetzt seit einigen Monaten sehr hochgehalten wird. Erinnern uns letztes Jahr an die ganzen Gegendemos aus der neonazistischen Szene heraus, gegen auch in Thüringen, gegen einige CSDs und so weiter. Auch das hat Folgen in dem, was verbreitet wird über queere Szene und eben auch natürlich Folgen für Angriffe auf Menschen, die irgendwie so gelesen werden oder vielleicht bei Veranstaltungen waren. Und das ist das, was man, glaube ich, was sich durch den gesamten Text zieht, dass oder diesen ganze Broschüre zieht, dass dieser Rechtsruck, den wir, ich würde es jetzt mal so sagen, den Rechtsruck, den man auf elektoraler Ebene sieht, den man in Publikationen sieht, den man auf der Straße sieht, dass der eben nun, das ist auch immer schon bekannt gewesen, war auch 15, 16 so, dass der eben auch Folgen hat für die Menschen, die da alle in den Fokus geraten und die eben nicht in dieses Weltbild passen. Und das ist in erschreckender Weise 2024 zutage getreten.
Und dazu vielleicht nochmal ergänzend, es gibt andere Faktoren, die auch schon seit Jahren beschrieben werden durch Studien, die sich zugespitzt haben. Also zum einen, wir wissen seit Jahren, dass die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie, so umständlich muss man es ja sagen, dass die immer mehr abnimmt. Also Demokratie befürworten weiterhin viele, aber wie sie funktioniert, nimmt eben immer weiter ab. Das Vertrauen gegenüber den Institutionen nimmt immer weiter ab. Und das ist etwas, das sich quasi nochmal verschärft hat, kombiniert dann auch nochmal mit der enormen Krisenbelastung, die wir gesamtgesellschaftlich haben. Also seien das immer noch die Folgen des Ukraine-Kriegs, Inflation, wir haben eine Klimakrise, wir haben keine positiven Zukunftsaussichten, wir haben eine Haushaltspolitik gerade, die an allen Ecken sagt, sparen, sparen, sparen. Wir haben eine Politik, die rumschreit mit, jetzt müsst ihr aber noch mehr arbeiten und kriegt noch weniger irgendwie davon raus, entlasten können wir euch parallel übrigens auch nicht. Und dann ist auch nochmal ein Faktor, den ich ganz wesentlich finde, der auch nochmal in diesen Erklärungsfaktoren in einem Text nochmal deutlich gemacht wird. Wir wissen ja aber auch schon seit Jahren, wie es um bestimmte Regionen bestellt ist, dass sich der Staat dort immer weiter zurückgezogen hat und nicht mehr nahbar ist, dass dort eine massive Abwanderung junger Menschen gekoppelt mit einer massiven Überalterung der dortigen Gesellschaft zueinander kommt. Und diese Faktoren, die zeigen jetzt quasi auch die Effekte. Also jetzt sehen wir quasi genau in diesen Regionen, wo das alles noch mal mehr kumuliert, als es überhaupt schon in Thüringen, weil an sich ist Thüringen fast komplett ländlicher Raum und auch von demografischem Wandel und Fachkräftemangel etc. pp. Sehr stark betroffen. Aber da, wo es quasi noch mal mehr kumuliert, sind auch die Wahlergebnisse noch mal deutlich stärker und deutlich höher für eine rechtsextreme Partei wie die AfD.
Nun sind die Thüringer Zustände ja schon zum 5. Mal erschienen. Kann man da schon eine Tendenz ablesen? Was war anders vor 5 Jahren? Wohin hat sich das entwickelt, das politische Klima in Thüringen?
Ich würde mich mal so selbstbewusst nach vorne lehnen und sagen, das haben wir kommen sehen. Also das ist eine Entwicklung, die wird beschrieben seit den ersten Ausgaben. Und wir haben auch schon im letzten Jahr deutlich darauf hingewiesen, dass so eine Entwicklung auch schwerlich durch politisches Handeln oder Umlenken noch aufzuhalten ist. Dass es aber natürlich irgendwie ein bestimmtes Auftreten bräuchte, eine Abgrenzung bräuchte, einen klaren Umgang bräuchte. Das ist aber alles nicht passiert. Im Gegenteil, wir sehen eher eine Verschärfung des politischen Diskurses, wir sehen eher eine Verschärfung von den Notlagen von vielen Menschen hier. Und das jetzt genau dazu führt, ist im Prinzip die Weiterführung einer Geschichte, die wir seit 5 Jahren erzählen.
An wem ist es dann jetzt daraus, Schlussfolgerungen zu ziehen? Also wer hat jetzt im Idealfall hier die Thüringer Zustände vor sich liegen, liest das alles und sagt, ja stimmt und jetzt müssen wir aktiv werden, jetzt muss sich was verändern, wir reagieren darauf.
Ja, wir schicken das die Tage an alle Landtagsabgeordneten, glaube ich. Ja. Also da soll es auch hin, denn die großen Entscheidungen, die das bedingen, sind natürlich politische Entscheidungen. Also wir haben, das muss man ja auch mal wieder sagen, wir haben natürlich weltpolitische Ereignisse, an denen wird man jetzt aus Thüringen, auch wenn die eine oder andere Partei sich das manchmal auf die Wahlplakate geschrieben hat, an denen wird man aus Thüringen heraus nicht so viel ändern können. Aber es geht am Ende um politische Weichenstellungen und politische Prioritäten und den Umgang mit bestimmten Geschichten. Das heißt also, es geht an die Politik. Es geht an die Frage, wie wird Politik gemacht, für wen wird Politik gemacht, was sind die Prioritäten und deswegen sind es ganz klar politische Entscheidungen. Und wir hatten Ende letzten Jahres eine Anfrage für einen kleinen Text und haben dann irgendwie viel drüber nachgedacht, was kann die Zivilgesellschaft da noch machen. Und da muss man ganz klar sagen, also jenseits von Solidarität, jenseits der Organisation von sozusagen regional begrenzten Sachen, sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir auch über Grenzen sprechen müssen, was Zivilgesellschaft noch kann. Also das ist sozusagen auch der Punkt, deswegen reden wir hier ganz klar über die große Politik, wenn man so möchte, auch aus Thüringen heraus.
Die Politik ist also jetzt gefragt, da ins Handeln zu kommen. Bei den aktuellen Thüringer Zuständen ist es Thaddäus König, der das Vorwort geschrieben hat für die Thüringer Zustände. Er ist seit September 2024 der Landtagspräsident und er sagt in seinem Vorwort, unsere Demokratie steht unter Druck. Und ihm geht es auch darum, den Landtag als Zentrum der Thüringer Demokratie wieder stärker hervorzuheben. Hilft das schon, um das Thema mehr in die Politik zu bringen, wenn jetzt der Landtagspräsident das Vorwort spricht?
Auf jeden Fall. Und wir sind darüber wirklich sehr, sehr glücklich. Also wir haben ihn einfach mal gefragt bei einem gemeinsamen Vorstellungs- und Gesprächstermin. Er hat ohne Überlegen ja, also glaube ich schon überlegt, aber er hat sofort zugesagt. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen auch die Wertschätzung, die es gibt auch gegenüber der Expertise der Institutionen, die diese Arbeit leisten, aber auch die da quasi mit dranhängen. Und dieses Vorwort ist ja auch entstanden, das liest man ja auch ganz deutlich, unter dem Eindruck der ersten, also der konstituierenden Landtagssitzung. Und auch wenn es mir schwerfällt, das nachzuvollziehen, aber es gibt durchaus immer noch Menschen, für denen war das nochmal ein Augenöffner, also der nochmal deutlich gemacht hat, es geht der AfD hier nicht darum, politische Interessen durchzusetzen mit politischen Mitteln, sondern ihnen geht es darum, die Demokratie als Ganzes zu delegitimieren und abzuschaffen, so wie wir sie kennen. Und dass das jetzt auch nochmal deutlich gemacht wird von einem Vertreter einer konservativen Partei, der jetzt quasi der Landtagspräsident ist und dort natürlich auch, er macht ja da nicht Politik, klar, aber er sitzt, ist quasi die zweithöchste Person ja auch in Thüringen rein formal gesehen, dass diese Botschaft dort von einer solchen Person auch nochmal so klar und deutlich gemacht wird, das halte ich unglaublich wichtig, weil wir brauchen natürlich, um diese Gemengelage zu bewegen, auch was Felix gerade gesagt hat, klar, wir brauchen die große Politik, aber wir brauchen natürlich den Schulterschluss, so schwer er auch manchmal erscheinen mag, aber der Schulterschluss in der breiten Mitte, das viel beschworene Wort, ich kann es schon kaum noch aussprechen, aber die diese viel beschworene Brandenmauer noch irgendwie aufrecht erhält oder zumindest das rettet, was davon übrig ist, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, was Herr König da auch gesendet hat.
Genau, angesprochen hast du die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags. Diese Konstituierung, die schwebte in Gefahr und nur durch Anrufung des Verfassungsgerichts konnte das dann auch umgesetzt werden. Darauf nimmt Thaddäus König hier auch nochmal Bezug in seinem Vorwort in den Thüringer Zuständen. Romy, du hast gesagt, na okay, so mit Blick auf die letzten 5 Jahre der Thüringer Zustände, wir haben das kommen sehen. Immer mal wieder gibt es auch so Verweise auf die frühen 90er Jahre. Mir ist das in einem Text auch aufgefallen von Esra, der Betroffenenberatung in Thüringen. Die haben, Felix, du hast es schon gesagt, über 200 Angriffe im letzten Jahr gezählt, rechte Angriffe. Und es steht in den Thüringer Zuständen, damit entwickelt sich rechte Gewalt zu einem Massenphänomen mit ähnlichen Tendenzen wie in den 1990er Jahren. Nun sind wir viel weiter. Also welches Klima, welche Rahmenbedingungen sind denn gleich oder auch unterschiedlich zu den 90er Jahren? Kann man das einfach so gleichsetzen?
Also es geht, glaube ich, darum zu sagen, man stellt Vergleiche an, wenn man guckt, was gab es für Strukturen, was können wir aus Lehren ziehen, was waren bestimmte Dynamiken, die sich entwickelt haben. Und das haben wir jetzt schon einige Zeit im öffentlichen Diskurs. Beispielsweise dieser Begriff der Baseballschlägerjahre, dass die 90er Jahre sind ja bei einem erneuten Rechtsruck, den wir so in der Zeit dazwischen, sagen wir mal, nur partiell hatten, Anfang der 2000er, sind die natürlich ein Bezugspunkt für viele, weil sie es ja auch erlebt haben, sich die Frage stellen, wo haben wir also Parallelen analytisch. Wenn man sich das anschaut, und das ist ja sozusagen, spricht ja auch nur von der Tendenz der Artikel, es gibt ein sehr, sehr spannendes Buch von Ulrich Herbert, dem Historiker über deutsche Asylpolitik. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man nochmal, welche Dimensionen damals erreicht wurden. Wenn wir Anfang der 90er Jahre, 92, 93, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, redeten wir von 6.000 Straftaten in Deutschland gegen Flüchtlinge, Flüchtlingsunterkünfte etc. Das ist die Dimension, von der wir sozusagen Anfang der 90er reden, mit all den Unterschieden, dem weggebrochenen Staat in Ostdeutschland, ja, einer Polizei, die nicht existierte, ganz anderen gesellschaftlichen Bedingungen, die nach dem Zusammenbruch des Systems mit Fragen von Zukunft und so natürlich ganz, ganz große Unterschiede machen und auch einer Subkultur, einer neonazistischen, die in weiten Landstrichen ja Mainstream war. Da warst du ja sozusagen, wenn du kein Skinhead warst, in Meißen 1993, dann warst du ja schon Feind quasi. Ja. Das heißt, wir haben da eine ganze Menge Unterschiede, aber ich glaube, es lohnt sich immer, die 90er Jahre sich anzuschauen, wenn wir bestimmte Mechanismen identifizieren können. Also auch da konnte man sehen, dieser Rechtsruck, Herbert beschreibt das sehr gut in diesem Buch, kann ich nur empfehlen, gibt es glaube ich bei der Bundeszentrale, um ein bisschen Werbung zu machen für 5 Euro, 4 Euro, 2 Euro. Der beginnt ja eigentlich schon Ende der 80er Jahre. Und das heißt, was wir dort auch sehen können, ist, dass die Hetze, die Verschiebung rechter Diskurse hat immer eine Auswirkung, das, was wir vorhin auch schon besprochen haben. Also wir haben erst in den Ende der 80er Jahre haben wir einen öffentlichen Diskurs, der sich massiv auf Migration einschießt, auf Flüchtlinge, Asylsuchende etc. Und dann passieren eben diese massiven Gewalttaten, die dann nach der deutschen Einheit nochmal deutlich zunehmen. Und ich glaube, diese Mechanismen sind immer ein guter Punkt, um mal zu sehen, okay, was ist damals passiert, in welcher Dynamik und was haben wir heute? Und da kann man, glaube ich, einige Parallelen ziehen. Aber ich wäre immer vorsichtig sozusagen in einer Gleichsetzung. Das ist natürlich was anderes. Aber wir können eben bestimmte Sachen identifizieren, die genauso heute funktionieren wie damals. Diskurs geht dem voraus und wir haben dann erhebliche Auswirkungen, die bis eben in brutalste Gewalt gehen.
Und ich würde vielleicht auch nochmal auf einen wesentlichen Unterschied eingehen. Also gerade für Ostdeutschland gesprochen, in den 90er Jahren hatten wir noch keine antifaschistischen Strukturen in diesem Sinne. Die haben sich gebildet. Es gab das, dass man plötzlich festgestellt hat, oh, es gibt extrem rechte Gewalt, es werden Flüchtlingsheime angezündet und sich dagegen dann auch antifaschistische Gruppierungen gegründet haben. Bis das überhaupt in der Mitte der Gesellschaft, in so eher sich bürgerlich, ehrenamtlich verstehenden Strukturen angekommen ist, sollte nochmal viele, viele Jahre ins Land gehen, bis dann dieser Aufstand der Anständigen auch ausgerufen wurde. Aber das haben wir ja jetzt alles durch. Also es gibt antifaschistische Strukturen, es gibt eine sich bürgerlich verstehende Mitte der Gesellschaft, die auch sagt, dass die zumindest eine gewisse Form der Brandmauer auch sind. Wir haben es heute mit einer sehr viel wacheren Zivilgesellschaft zu tun, die auf diese Phänomenbereiche guckt, aber auch mit einem ganz anderen Journalismus. Also heute, wenn man das zur Sprache bringt, ist man nicht sofort ein Nestbeschmutzer, wie man das früher war, sondern heute wird das ganz anders ernst genommen. Man hat eine ganz andere Lobby auch innerhalb von der Politik, weil auch politische Parteien dieses sehr viel offener sind, anzuerkennen, dass Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das Wort kannte man ja damals noch gar nicht, dass das ein ernstzunehmendes Problem ist, dass sich nicht nur auf marodierende Jugendgruppen beschränkt oder irgendwelche extrem rechte Ränder, sondern dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das angegangen werden muss. Bei allem, von wo ich auch sagen würde, man muss vorsichtig sein mit Vergleich, das kann ja trotzdem alles noch kommen und es kann ja auch noch schlimmer werden, als es jetzt ist, aber trotzdem stehen wir an einem anderen Ausgangspunkt und das ist ja auch ein Fund, das auch einem Hoffnung gibt, dass sich Dinge auch anders entwickeln können.
Und was es in dieser Form in den frühen 90er Jahren in Thüringen auch noch nicht gab, sind ja die Strukturprojekte, die Beratungsangebote, die Institute, die jetzt auch diese Thüringer Zustände gemeinsam herausgeben. Ja, was braucht es denn für die mit Blick auf, eine Reaktion auf das politische Klima in Thüringen? Reicht es nicht schon, dass es die alle gibt, dass sie an dem Thema arbeiten, das in die Öffentlichkeit bringen?
Naja, uns gibt es noch. Im Moment ist, ich sag mal, auf der einen Seite, ich kann jetzt wirklich nur für uns sprechen.
Für Mobit,
genau, also beziehungsweise für die Strukturprojekte. Stand heute sieht es ganz okay aus, Stand morgen kann schon wieder ganz anderer sein. Und dazu muss man ja auch sagen, dass die Demokratieprojekte, die Beratungsstellen, die wissenschaftlichen Stellen, die arbeiten ja alle schon seit langem total an der Kapazitätsgrenze. Und bei aller Hoffnung gegenüber Aussagen, wie es gibt vielleicht ein Landesdemokratiefördergesetz, was ja von der Politik kommt, oder allen Bekenntnissen zu dem Bundes- und Landesprogramm, man ja auch sagen kann, wir sind ja gerade überhaupt gar nicht auch gut ausgestattet. Ne? Also um unsere Arbeit eigentlich gut machen zu können, bräuchten wir auf jeden Fall eine bessere personelle auch Ausstattung. Man kann es jetzt für Mobit mal sagen, wir sind 10 Mitarbeitende, davon quasi 9 BeraterInnen, da ist die eine Hälfte noch irgendwie eine Leitung, hi. Und das für ganz Thüringen, das ist halt nichts und das sieht bei den anderen Projekten teilweise ja noch sehr viel gravierender aus. Und was halt auch gut wäre, wäre so eine gewisse Form der Sicherheit, weil die haben wir nicht. Also wir sitzen eigentlich jedes Jahr zum Ende des Jahres am Schreibtisch und die Kündigungen werden schon geschrieben, weil im Landeshaushalt wieder irgendwas ist oder im Bundeshaushalt wieder irgendwas ist oder irgendein Programm wieder nicht richtig ausgeschrieben wurde oder irgendwo. Also irgendwas ist immer. Und das sage ich jetzt so locker flockig durch, weil wir gerade im Sommer sind und das ist alles noch weit weg. Aber das ist jedes Jahr wieder existenzbedrohend. Und wir sind jetzt ein relativ schon lang existierender Trägerverein, lang existierendes Projekt. Also da ist unsere Lage noch besser. Es gibt andere Projekte, andere Strukturen, ja, die schaffen die Jahreswechsel nicht. Und wir sehen jetzt aktuell schon, was passiert bei den Partnerschaften für Demokratie. Also wo jetzt plötzlich schon Partnerschaften beerdigt werden, umstrukturiert werden. Oder es warten heute noch Projekte auf ihre Bescheide für das laufende Jahr. Und wir haben einen Landeshaushalt. Wie die das schaffen, ist mir völlig unklar. Aber das geht nur, indem du Mitarbeitende hast, die freiwillig eben auf Stunden oder auf Leistungen und sonst was verzichten. Und ich sage immer, mit was wir gerade am meisten bräuchten, wäre erstmal eine Rahmenbedingung, damit wir erstmal wieder in Ruhe, in Anführungszeichen, sofern das überhaupt in Thüringen geht, unsere Arbeit machen können.
Das ist so der Blick auf die strukturelle Ebene. Was brauchen die Demokratieprojekte hier in Thüringen, um weiter gut arbeiten zu können? Nun haben wir schon Mitte des Jahres mit den Thüringer Zuständen, blicken wir auf die Zustände im letzten Jahr 2024, da aber jetzt schon wieder das halbe Jahr um ist von 2025. So meine Frage mit Blick auf die nächsten Thüringer Zustände, was werden Themen sein, die dann in der nächsten Ausgabe vermutlich eine Rolle spielen, wenn wir auf Rechtsextremismus schauen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Thüringen?
Das ist nach einem Halbjahr schwierig zu sagen, aber wir haben eine Bundestagswahl gehabt, nochmal zur Erinnerung, bei der die AfD nochmal 6% mehr geholt hat als bei der Landtagswahl. Das heißt also, wir können doch wieder mal von Kontinuität sprechen, die quasi weiterhin das Ganze nach vorne treibt. Ich kann jetzt vor allen Dingen natürlich den Mobit-Teil überblicken, nicht so sehr die anderen Sachen, aber wir haben eine sehr aktive Rechtsrock-Szene wieder, was vor allen Dingen in einem Schwerpunkt liegt. Wir haben den neuen Knockout-Prozess. Wir können eigentlich
alle Jahre wieder Knockout.
Genau, wir müssen eigentlich nur die Überschriften tauschen. Genau.
Ein Drama also, in drei Akten.
Genau, die Wahl ist noch krasser geworden. ist der nächste Nazi-Prozess. Wir haben einen großen Reichsbürger-Prozess, der in Mühlhausen läuft. Also wir haben uns ja noch nicht darüber besprochen, was dann am Ende ins Heft kommt. Es gibt immer viele Themen. Aber ich sag mal so, aus Mobitz-Sicht jetzt sozusagen nach den ersten 6 Monaten hätten wir da schon ein oder zwei Sachen, irgendwas zwischen Reichsbürger-Szene, Neonazis, Rechtsruck, was wir auch dieses Jahr schreiben können und Wahlen natürlich, die wir analysieren können. Dann auch natürlich die Frage, was ist im Landtag passiert seit der Landtagswahl 2024. Also ich sag mal, es scheint für das erste halbe Jahr gesprochen jetzt sich fortzusetzen. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass rein thematisch, wenn alles mit der Förderung okay ist, dass wir rein thematisch kein Problem haben werden, die 100 Seiten im nächsten Jahr auch noch zu füllen. Und das ist jetzt so irgendwie nur das, was wir jetzt gerade nach den ersten 6 Monaten überblicken können, knapp.
Ein Thema, was uns natürlich auch viel umtreibt, ist die krasse Angriffskampagne, die es ja auch gegen zivilgesellschaftliche AkteurInnen gibt, auch gegen die NGOs. Also dass die 551 Anfragen, kleinen Fragen der CDU sind ja nur die eine Sache, aber wir wurden ja auch in das Jahr begrüßt mit so einer Welle auch von der AfD, also diese permanente Angriff aufs Gemeinnützigkeitsrecht, die Delegitimierung der Expertise oder überhaupt der Arbeit von NGOs, der herbeigeredete Deep State, also NIOS fährt da ja gerade eine extrem krasse Kampagne, die glaube ich auch noch lange nicht am Ende ist. Das könnte zum Beispiel auch nochmal vielleicht ein Thema sein, was da eigentlich los ist, was da für Verschwörungsideologien quasi mit dranhängen und vielleicht auch mal zu gucken, wie geht es eigentlich so aus der Perspektive der Projekte, also wie sieht es dort eigentlich mit Angriffen aus? Also wir haben bei uns einen kleinen Giftschrank, da landen Dinge drin, aber wir wissen, da stehen andere Projekte ja nochmal ganz anders unter Druck, auch wenn es um Angriffe von rechts geht.
Mit den aktuellen Thüringer Zuständen beschäftigen sich 4 Organisationen mit den Themen Rechtsextremismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Freistaat Thüringen. Viele verschiedene Themen sind darin versammelt. Analysen gibt es, unterschiedliche Perspektiven aus der Beratungspraxis, aus der betroffenen Perspektive auch. Mit welchen, das zum Abschluss jetzt die Frage, mit welchen positiven Gedanken blättert ihr denn mitunter durch die Thüringer Zustände und sagt dann, naja, hier, das ist nicht ganz so schlimm, nicht ganz so schlecht, das macht mir eher Mut, hier sehe ich auch, dass sich was zum Positiven entwickelt?
Ich glaube, beispielsweise, wenn ich für den einen Text sprechen kann, den ich selbst mitverfasst habe mit meiner Kollegin zusammen, dann würde ich sagen, wenn wir uns die Jugendlichen angucken, dann haben wir den ganzen Teil Rechtsruck, wieder Skinhead auftauchen wie in den 90er Jahren. Aber wir haben auch so viele CSDs wie nie in Thüringen. Wir haben bei der Bundestagswahl gesehen, mir ist das sozusagen parteipolitisch nicht das Zentrum, aber wir haben bei der Bundestagswahl gesehen, dass die größte Teil der jungen Leute sich für die Linke entschieden haben und die AfD sozusagen nicht die stärkste Partei war. Geht es mir erstmal nur darum, dass sich jemand nicht dafür entscheidet, rechts zu wählen. Also das sind so Punkte, deswegen beantworten wir die Frage nach dem jugendlichen Rechtsruck, ob der so ist, eben auch so ein bisschen ambivalent. Also ich will auch mal sagen, manchmal gucken wir natürlich so ein bisschen, wie es, man sagt, glaube ich, wie das Kaninchen auf die Schlange und sehen rechts, aber ich finde, da müssen wir manchmal auch in eigene Szene gucken. Also ne, wir haben so viele CSDs, junge, engagierte Menschen gehen auf die Straße, selbstbewusst engagieren sich. Und all das finde ich auch erstmal wahrnehmbar. Wir erleben so eine Art Gegenbewegung auch gegen diesen Rechtsruck, den wir hier beschreiben. Also nicht nur auf der Ebene. Wir haben Anfragen, das steht jetzt nicht im Text drin, aber wir haben Gruppen, die sich gründen, die sich unbedingt engagieren wollen, Leute, die sich bei uns melden, weil sie irgendwie noch Anschluss suchen, weil sie das nicht stehen lassen wollen. Also all das sind natürlich auch Bewegungen, die wir sehen können, die da positiv sind. Und deswegen würde ich immer sagen, das ist schon möglich, sozusagen auch positive Sachen zu sehen, aber man muss das Fazit trotzdem so ziehen, es ist eine sehr, sehr ernsthafte Gefährdungssituation für die Demokratie. Und das kann man nicht kleinreden. Und da muss man, glaube ich, manchmal so seine Inseln suchen, wo man sich selber was Positives rauszieht. Aber ich sehe die vor allen Dingen in der politischen Gegenbewegung.
Und du, Rumi, wo siehst du positive Inseln?
Ich glaube, dass man Risse immer kitten kann. Und dass wir in einer anderen Situation eben sind als in den 90ern. Also Geschichte muss sich, oder Ereignisse, Geschichte wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu groß, aber das muss sich nicht so wiederholen, wie das in den 90ern abgelaufen ist. Dafür gibt es andere Grundvoraussetzungen, auf die Felix ja gerade nochmal eingegangen ist.
Soweit das Schlusswort. Wir haben gesprochen über die 5. Ausgabe der Thüringer Zustände. Das politische Klima in Thüringen nachzulesen ist das Ganze im Internet bei allen 4 Herausgeberinnen. Ich habe heute gesprochen mit Romy Arnold und Felix Steiner von Mobit. Vielen Dank für eure Zeit und das Gespräch.